Ja, lieber Marwan, schön, dass wir ein bisschen Zeit gefunden haben, für ein kleines Interview. Vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen.
Ja, Salam Aleikum. Das ist der Friedensgruß der Muslime und auch der Sufis. Und das heißt so viel wie Friede sei mit dir, Friede sei mit euch, mit allem. Inshallah. Und mein Name ist Marwan, gebürtig Marvin, so haben mich meine Eltern genannt. Und mein Lehrer, Sheikh Hassan, hat mich dann irgendwann nach meinem Glaubensbekenntnis Marwan genannt. Die genaue Bedeutung ist nicht klar. Und ich befinde mich seit ungefähr knapp 8 Jahren auf dem Sufi-Weg. Und der Sufi-Weg ist sozusagen ein geistiger Weg, ein spiritueller Weg, der eng verknüpft ist mit der islamischen Religion und eigentlich zusammengehört, kann man sagen.
So die mystische Strömung des Islam.
Genau. Man unterscheidet da, wie in jeder Religion, es gibt da das Äußere und das Innere. Und das Äußere sind klar die Gesetzmäßigkeiten, die Gebote, die Regelungen, die Gebete, die eine Form haben, die wir praktizieren. Und dann gibt es natürlich das Innere und darum geht es natürlich, dann geht es darum, Einheit mit Gott und mit der Totalität zu erfahren. Und da bedienen wir uns der religiösen Form und Mittel und Möglichkeiten und Methoden, das auch im Alltag zu integrieren.
Ja, und wie hebt sich dann Sufitum vom konventionellen Islam ab? Ich meine, wenn ich euch beobachte, ihr macht die Gebete fünfmal am Tag und benutzt sehr viele kleine Floskeln, ne, die euch immer wieder erinnern an Allah. Und wie hebt sich das ab jetzt vom konventionellen Islam?
Also das Zentrale im Sufismus, im Sufitum, in der islamischen Mystik ist das Schüler-Meister-Verhältnis. Es war so, dass früher immer die Propheten die Meister waren, die sozusagen von Gott initiiert waren und Offenbarungen bekommen haben, oftmals durch Mittler, wie wir glauben, durch der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, durch den Erzengel Gabriel, das übermittelt bekommen hat von Gott. Und der das dann weitergegeben hat an seine Gefährten, die seine Schüler waren. Und die hat er natürlich wieder dann initiiert und die wurden dann selber zum Meistern und haben wieder selber auch Schüler gehabt. Und so ist das Zentrale eigentlich das Meister-Schüler- oder Schüler-Meister-Verhältnis, dass das zusammengehört und dass da eine Art Erziehung stattfindet. Das, was dem, sag ich mal, in der islamischen Welt heute abhanden gekommen ist. Irgendwann sozusagen diesen Pfad, ja, sind davon abgekommen, dann haben das verloren, haben das weggegeben und sind anderen, ja vielleicht auch den falschen Menschen gefolgt oftmals. Und dann war dieser spirituelle Aspekt, der eigentlich vordergründig ist, ist verloren gegangen. Und ja, und das ist eigentlich bei uns, bei den Sufis, der wichtigste Punkt, die Verbindung zum Meister. Ein authentischer Meister, ein lebendiger Meister, der in dieser spirituellen Realität lebt, der das verfolgt hat, die Einheit sozusagen mit Gott, wir nennen das Tawhid, die Einheit sozusagen, der und der daraus schöpft und dann auch dieses an seine Schüler weitergibt. Und das haben in der islamischen Welt und auch die meisten Muslime nicht. Die haben das verloren und die glauben auch nicht mehr daran.
Ja, das heißt, ähnlich wie bei uns im Yoga, wir nennen das die Guru Parampara, gibt es so eine Linie von Lehrer zum Schüler, um sozusagen den spirituellen Urgrund, ne, lebendig zu erhalten und weiterzugeben. Und dann Guru, um das mit den Yoga-Worten zu sagen,
Ja,
ist Sheikh Hasan.
genau, das würde ich sagen, ist mein direkter Lehrer, mein Ansprechpartner, ist auch zu einem Freund geworden. Also wir haben auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis jetzt über fast 8 Jahre, die ich ihn begleite, zusammen Konzerte und Workshops machen. Ich bin da sein Trommler und spiele auch die Chiridu für ihn und unterstütze ihn, soweit ich das kann. ist mein Lehrer, aber dann haben wir halt noch unseren Meister, würde ich sagen. Das ist das spirituelle Oberhaupt unseres Sufi-Ordens, des Naqshbandi-Ordens. Und das ist Sheikh Mohammed Nazim al-Haqqani Arabani. Und der ist sozusagen die spirituelle Powerstation. Aber weil er schon sehr alt ist und nicht mehr, sein Körper das nicht mehr so zulässt, kann er nicht mehr so viel verreisen. Oder eigentlich fast gar nicht mehr. Er ist eigentlich jetzt in einem kleinen Ort auf der Insel Zypern, auf dem türkischen Teil, in Lefke. Dort lebt er. Aber er hat fast viele Länder, langjährige Schüler, kann man sagen, initiiert und in den Auftrag gegeben, ihn dort zu vertreten. Und er hat uns versprochen, dass sozusagen, wenn wir solche Treffen abhalten, solche Versammlungen, dass wir, wenn wir uns mit ihm verbinden, dass er seine Präsenz da ist. Und ja, davon werden wir eigentlich immer wieder Zeuge, dass seine Kraft und dass seine Präsenz mit uns ist, sozusagen spürbar und erfahrbar wird und dass wir da unseren ja, spirituellen Nutzen rausziehen.
Ja. Ähnlich wie im Yoga, ne? Da verbinden wir uns auch mit den Lehrern, die dann ihre Präsenz sozusagen zur Verfügung stellen.
Genau, also letztendlich haben wir davon gesprochen, jede Religion, jeder Weg hat einmal das Äußere und dann geht es natürlich um die innere Wahl, nur die kann eigentlich immer nur dieselbe sein.
Ja.
Und es gibt ja so schöne Zitate dann auch, dass das sozusagen verschiedene Flüsse sind oder Bäche, die dann nachher auch manchmal in einen Fluss fließen und nachher letztendlich ins Meer münden.
Mhm.
Oder im Sufitum wird oft auch das Gleichnis, dass der Mensch vorher sich als Tropfen wahrnimmt und irgendwann dann im Ozean aufgeht. Und dann vorher hat er das Bewusstsein des Tropfens separiert in einer kleinen Einheit und dann irgendwann in dem Ozean aufgeht und darin sozusagen seine Erfüllung findet.
Das ist ja wunderschön, weil das ist auch ein Bild, was wir im Vedanta haben, ja. Dass gesagt wird, du bist nicht der Tropfen, sondern der Ozean, nicht die Welle, sondern der Ozean.
Ja, genau.
Und diese Lehrer-Schüler-Beziehung, die du lebst, ne? Du begleitest Sheikh Hassan bei seinen Tourneen und bist viel mit ihm bei Treffen, wo gesungen, musiziert wird und Gott verehrt wird. Aber wie können wir uns vorstellen, wie diese Lehrer-Schüler-Beziehung in der Praxis gelebt wird? Also was macht er mit dir oder was machst du mit ihm?
Genau, das gehört eigentlich zusammen. Es gibt keinen Meister ohne Schüler und es gibt keinen Schüler ohne Meister. Das gehört zusammen letztendlich. Und der Meister kann auch immer nur so gut sein, wie sein Schüler es zulässt. Und es ist natürlich so, das Zusammensein mit einem Lehrer, der weit fortgeschritten ist, auf dem Weg der Wahrheit oder in diesem Prozess, sagen wir mal, das ist ein Prozess, hin zur göttlichen Einheit und auch wieder zurück und das weitergibt, diese Qualität liegt ja im Sein, in seinem Sein, in seinem einfachen So-Sein, das ist aber das Zusammensein mit diesem Menschen. Das ist eine Schwingung und diese Schwingung, die geht ja langsam auf die Menschen, die mit ihm leben, sozusagen, das geht dann auf sie auch, die nehmen diese Schwingung an und ihre Frequenz wird dann langsam erhöht. Und dadurch können dann auch schon mal Phänomene, energetische Phänomene stattfinden und man öffnet mehr und mehr sein Bewusstsein. Und wo die Sufis sehr viel Wert drauf legen, ist auf das Herz. Sozusagen. Man öffnet mehr und mehr sein Herz für Gott, aber auch natürlich für die ganze Schöpfung, für alle Menschen letztendlich.
Ja.
Und für die universelle Liebe, worum es eigentlich letztendlich geht. Weil der Sufi-Weg ist eigentlich, um liebesfähig zu werden. Es geht um Liebe. Anfangs sehen wir uns natürlich alle nach Liebe. Und dann machen wir oft den Fehler, dass wir geliebt werden wollen. Und das ist auch richtig so. Da fängt es sozusagen an, dass man sich danach sehnt. Man fühlt sich vielleicht nicht irgendwo geliebt. Man merkt irgendwo als Kind, dass die Eltern für Aufmerksamkeit, für Liebe immer Bedingungen stellen. Und dass die Gesellschaft immer Bedingungen stellt für ein Lob, für etwas, was wir dann Liebe nennen. Und auch der Partner letztendlich immer irgendwo Bedingungen hat an uns. Und dann sehen wir uns eigentlich nach bedingungsloser Liebe. Wir wollen bedingungslos geliebt werden. Und Allah, das Göttliche, liebt uns natürlich bedingungslos. Ist immer da, aber wir glauben das natürlich nicht. Und durch den Weg und das Vertrauen in so einen Menschen, in so einen Lehrer, der uns ja führt, öffnen wir uns Schritt für Schritt. Und da gibt es verschiedene Methoden. Man kann gar nicht sagen, was der Lehrer genau macht. Aber es passiert etwas in seiner Gegenwart, dass wir uns öffnen dafür und dass wir diese Liebe erfahren. Und dass man, wenn man diese Liebe einmal gekostet hat, merkt, dass der Lohn nicht das Geliebtwerden ist, sondern das Lieben. Mhm. Und dass es eigentlich darum geht, zu lieben.
Dass du selber die Liebe aus dir heraus allem, was da ist, entgegenbringst.
Genau, genau.
Und dann kommt es zurück.
Dann kommt es zurück. Und das Zurückkommen ist eigentlich dann ganz natürlich. Aber das ist nicht mehr das, was man eigentlich, das ist ja das Problem, was viele haben, die dann sagen, ich mache dann das, um wieder das zu bekommen, etwas anderes dafür zu bekommen. Das ist sozusagen von dem kleinen Ich, von dem Ego, die Haltung. Immer ein gewisses Motiv zu haben, wofür ich etwas tue. Ich mache dann einen Handel mit Gott oder mit der Liebe. Und das, der Lohn der Liebe ist das Lieben. Und dann, wenn man in diese Liebe eintaucht, ist alles andere um einen herum auch Liebe letztendlich. Und spiegelt einem das zurück. Und es geht darum, letztendlich aus dieser Bedürftigkeit irgendwann rauszukommen. Klar, als Geschöpf hat man immer eine Bedürftigkeit. Man ist immer irgendwo abhängig von den äußeren Umständen. Das kann man auch von meinem Körper sehen. Der braucht Nahrung, der braucht Sauerstoff, Wasser, all diese Dinge. Das ist klar. Aber dass unser tieferes Selbst letztendlich unabhängig ist von all dem. Und dass das nicht an die äußeren Umstände gebunden ist letztendlich. Auch wenn die schwierig sind. Dass man mehr und mehr nach innen kommt und sich mit seinem wahren Selbst verbindet. Man kann sagen, im Grunde kann man sich auch nicht verbinden, weil man ist es ja eigentlich schon. Und diese Wahrheit ist immer da. Aber dass man sich nach und nach erinnert. Und ein Mensch, der sozusagen das verwirklicht hat oder sehr weit fortgeschritten ist darin und eigentlich ständig in dieser Erinnerung lebt, der erinnert einen auch daran, immer wieder.
Wir machen gleich weiter, ja. Da klopft's.